Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke auf meinsportradio.de.
Der am 22. Februar in Berlin aufgestellte Zuschauerrekord, was Darts-Fans angeht, die eine Live-Darts-Veranstaltung anschauen, ist erneut gebrochen worden und wieder von Deutschland in der Felddienst-Arena. Vor zwei Tagen gab es dann gleich mal knapp, ich glaube, 20.000 Zuschauer, die sich das reingezogen haben. Darüber müssen wir reden und das tun wir in einer neuen Ausgabe von Double Trouble hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Christian Oehmicke, ich führe euch durch die Sendung und bei mir wie immer unsere erste Liga an Darts-Experten. Zum einen die beiden Kollegen von daten.de, Marvin Vandenboom und Kevin Barth. Hallo ihr zwei.
Hallo. 83 und Tage war ich nicht mehr hier. Ich hab euch schon alle vermisst.
Sehr gut, will ich auch. Und natürlich inzwischen wie immer mit dabei der Sven Scharf. Hallo Sven.
Hi.
Ja, also bevor wir über die Felddienst-Arena Gelsenkirchen und diesen Wahnsinnsrekord reden, wollen wir über das letzte Major-Event reden. Und das war im Mai, wie üblich, die Premier League. In der O2-Arena am 17. Mai, also vor ziemlich genau 10 Tagen, hat Michael van Gerwen dort mal wieder einen großen Titel geholt. Kevin, letztendlich ein erwarteter Sieger, der aber nicht ganz so souverän rüberkam, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, oder?
Er kam zumindest vor den Playoffs nicht so souverän rüber, hat ja dann auch in Rotterdam zwei Niederlagen am Stück kassiert. Aber was er dann am Finalabend abgeliefert hat, das war halt dann wieder einer Nummer 1 der Welt eben absolut würdig. Also sehr, sehr stark über weite Strecken im Halbfinale gegen Rob Cross gespielt. Und dann im Finale gegen Michael Smith 112er Average. Dieser Average war nach 10 Legs, glaube ich, bei 122. Also es war eine ziemliche Machtdemonstration, die gezeigt hat, dass er zwar in diesem Jahr mehr Schwankungen drin hat, als wir das so von ihm gewohnt sind, aber jetzt in diesem Fall, wenn es drauf ankam, wieder richtig aufgedreht hat.
Das ist jetzt sein dritter Titel in Folge. Marvin, die Premier League scheint ja so ein bisschen für ihn maßgeschneidert zu sein. Ist er da jetzt der Nachfolger von Phil Taylor oder ist es einfach, ja, Michael van Gerwen, der Titel geht dann nur über ihn?
Ja, er ist die Konstanz in Person und deswegen liegt dieses Turnier Michael van Gerwen noch einfach so gut. Er hat jetzt, glaube ich, jedes Mal, wenn er daran teilgenommen hat, war er Nummer 1 der Rangliste nach der Gruppenphase und trotzdem, obwohl er dieses Jahr 5 Spiele nicht gewonnen hat, war er trotzdem noch, ja, ich würde trotzdem sagen, souverän Erster und auch in der Playoffs-Nacht war er einfach der stärkste Spieler und ja, wenn er dann anfängt, 120 Averages zwischendurch zu spielen, dann ist einfach gar keiner dabei, der ihn schlagen kann und deswegen auch die logische Konsequenz, dass der Sieger auch dieses Jahr wieder Michael van Gerwen hieß.
Wenn wir uns die Tabelle mal angucken, die es vor den Playoffs war, stimmt die eigentlich fast ausnahmslos mit dem überein, was wir uns so vorgestellt haben, als wir nach der Judgment Night drüber geredet haben. Sven, von den 4 Leuten, die es in die Playoffs geschafft haben, von Gerwen, Smith, Anderson, Cross, war da für dich jemand überraschend?
Ja, man muss natürlich sagen, dass im Endeffekt nicht zu erwarten war, dass Michael Smith dabei sein wird, zumindest vor Beginn der Premier League. Dann hat sich aber im Laufe nicht nur der Premier League, sondern auch der sonstigen Saison gezeigt, dass Smith wohl in der Form seines Lebens ist oder jetzt bei dem angekommen ist, was er spielen kann, das auch dauerhaft abrufen kann. Insofern, wenn, dann vor der Premier League eine kleine Überraschung Smith. Ansonsten sind da die Leute, die ja ich und ich glaube wir alle erwartet haben.
Ein bisschen überraschend vielleicht, dass Peter Wright so schlecht abgeschnitten hat, Kevin. Was ist mit dem los in dieser Saison? Das wirkt alles noch nicht ganz so souverän, wie er das in den letzten 2 Jahren gehabt hat.
Ja, es ist einfach deutlich unkonstanter, was er anbietet. Und es sind einfach auch deutlich mehr Leistungen dabei, die nicht passen. Also ich erinnere mich daran, 3 oder 4 Mal nacheinander mit 1-7 dann auch unter die Räder gekommen. Dafür ist er der Spieler, der diese Saison Michael van Gerwen zweimal bezwungen hat. Also das ist einfach von der Konstanz nicht gut gelaufen und so kannst du halt nicht in der Premier League vorne dabei sein. Und er überzeugt auch bei vielen anderen Turnieren nicht durchgängig. Und ja, muss schauen, dass er, wenn es jetzt in den Sommer geht und andere große Ranglistenturniere kommen und auch andere Major-Events, dass er da wieder ein bisschen mit der Form zulegt, weil ansonsten sehe ich den Status als Nummer 2 der Welt halt auch dauerhaft für gefährdet.
Über einen müssen wir natürlich noch reden, nach der Judgment Night noch die Nummer 4 gewesen, nach 3 Spieltagen sogar noch die Nummer 1 der Rangliste der Premier League. Aber in der Rückrunde gerade mal ein Sieg, ein Unentschieden. Marvin, wie erklärst du dir den Absturz von Simon Whitlock?
Ja, wie erkläre ich mir den? Also vor der Premier League hatten wir eigentlich mit Whitlock eher auch auf diesen Tabellenregionen gerechnet, so Richtung 8, 9, 10 hatten wir ihn ja eingeordnet und am Ende ist er auch dann auf Platz 8 gelandet. Am Anfang hat er halt gut gespielt wirklich und hat dann auch früh Punkte auf dem Scoreboard gehabt in der Tabelle, aber meiner Meinung nach spielt das eigentlich nur das wieder, wo Whitlock steht, so Top 10 ja, aber mehr auch nicht.
Top 10 ja, aber mehr auch nicht, ja. Da scheint es auch für Raymond van Barneveld inzwischen hinzugehen. Sven, bisschen schade, aber wir haben ja in Berlin drüber geredet, dass er nicht ganz so fokussiert war, beziehungsweise so wirkte, als wenn es ihm egal ist, aber da großartig gewinnt, gleichzeitig aber so eine enorme Verbissenheit an den Tag legt. Hat sich das auch im Rest der Premier League gezeigt?
Ja, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Es fällt mir teilweise schwer, das bei von Barneveld einzuschätzen. Also wir alle wissen ja, dass wenn er sein Top-Level spielt, dass er dann zu den besten 3-4 Spielern der Welt gehört. Er hat aber immer wieder Phasen drin, wo er entweder lustlos wirkt oder so enttäuscht von seinem eigenen Spiel wirkt, dass er es nicht mehr schafft, sich zu motivieren. Andererseits bei der Premier League in Rotterdam hat er dann wieder klasse gespielt. Also mir drängt sich fast so ein bisschen der Gedanke auf, dass er nicht mehr so hundertprozentig bei der Sache ist, was sein Leben als Darts-Profi angeht, dass er zwar noch weiterspielen will, aber nicht mehr diesen hundertprozentigen Fokus hat, wie ihn andere Top-Spieler haben. Das sieht man ja vielleicht auch schon daran, dass er außerhalb der Major halt viele Turniere überhaupt gar nicht spielt.
Ja, Raymond van Barneveld also unter denen, die ausgeschieden sind und auch Daryl Gurney auf Platz 5 am Ende, ich werde jetzt nicht sagen knapp, aber zumindest hat er sich nochmal rangekämpft an die Top 4 und Kevin, auch wenn er die Playoffs verpasst hat, das war durchaus eine gute Premier League-Saison von Daryl Gurney.
Ja, als Debütant hat er auf jeden Fall überzeugt, also ich denke, er kann damit zufrieden sein. Er hat, glaube ich, selber auch gesagt, dass er am Anfang die Playoffs verspielt hat, dass da noch nicht so viel gelaufen ist, aber er hat einige gute Momente auch gehabt, wenn ich da auch daran denke, an seinen Heimspieltag in Cardiff, wo er dann auch, Belfast, Entschuldigung, wo er dann auch entsprechend abgeliefert hat. Also er ist mit Sicherheit ja, für seine Debütsaison sehr gut positioniert und hat mich jetzt aber außerhalb der Premier League noch nicht so richtig gepackt, muss ich sagen, dieses Jahr.
Also Michael van Gerwen, Michael Smith, Gary Anderson und Rob Cross waren dann letztendlich die, die es in die Playoffs geschafft haben und da wollen wir dann jetzt auch mal reingehen an den Abend vom 17. Mai. Michael van Gerwen gegen Rob Cross war das erste Halbfinale und damit auch die Wiederauflage des WM-Halbfinals in einem wichtigen Major-Event. Rob Cross als Weltmeister gegen Michael van Gerwen. Marvin, man hatte sich vielleicht von dem Duell ein bisschen mehr erhofft, als es dann am Ende war, oder?
Ja, obwohl ich sagen muss, dass der Rob Cross, der aktuell auf der Tour unterwegs ist, nicht der Rob Cross ist, den wir bei der WM gesehen haben. War auch ein bisschen angeschlagen, irgendwas war da auch vorher. Michael Smith war auch angeschlagen, aber Rob Cross eben auch. Und ja, Van Gerwen hat früh geführt. Und ja, wenn Van Gerwen früh führt, dann wird es halt schwer. Cross hat zwar gekämpft, also hat auch nicht so schlecht gespielt, aber ich hatte nie in dieser Partie überhaupt mal das Gefühl, dass der Sieger nicht Van Gerven heißen könnte. Also man hatte sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber aktuell ist Van Gerven doch in einer anderen Liga unterwegs als Cross.
Also 10-6, relativ klarer Sieg am Ende und überraschend vielleicht auch relativ klar, in Anführungsstrichen, der Sieg von Michael Smith gegen Gary Anderson. Sven, ebenfalls 10-6, die Averages nah beieinander, aber man hatte das Gefühl, dass Smith jetzt wirklich aus dieser fantastischen Premier League-Saison, die er gespielt hat, hier auch unbedingt den Finaleinzug schaffen will, für ihn ja das erste Major-Finale. Also das war eine bärenstarke Leistung letztendlich von Smith, oder?
Ja, und das bestätigt, was er schon die ganze Saison nicht nur in der Premier League zeigt. Er gewinnt halt auch Spiele, wo sein Average nicht im Bereich der 100 liegt. Also er trifft einfach in den entscheidenden Momenten die Doppel. Daran hat es in den letzten Jahren oft bei ihm gehapert. Und er scheint jetzt das Selbstverständnis zu haben, dass er halt auch jeden Spieler wirklich schlagen kann. Und das gibt vielleicht die gewissen paar Prozent extra Nervenstärke, um dann halt auch in entscheidenden Momenten gegen große Gegner in großen Spielen die Doppel zu treffen.
Absolut, also klasse Halbfinale von Smith. Dann im Finale spielt er eigentlich ähnlich gut, muss man sagen, hat aber am Ende des Tages dann keine Chance gegen Mark van Gerven, der mit 112 am Ende hier einen bärenstarken Average abliefert. Kevin, es sind schon andere Spieler in einem Major-Finale gegen Mark van Gerven komplett untergegangen. Glaubst du, Smith wird trotz dieser hohen Niederlage das Positive aus der Saison mitnehmen?
Das denke ich schon. Er ist realistisch genug und hat, ein gutes Umfeld und sieht, denke ich, den Aufwärtstrend auch selbst. Und jetzt muss er eben einfach geduldig bleiben. Für mich ist Smith gerade auf jeden Fall bereits die Nummer 2 in England, auch wenn die Weltrangliste noch etwas anderes sagt. Und ja, er hat das bislang sehr, sehr gut gemacht in diesem Jahr und denke nicht, dass ihn jetzt dieses Finale total aus der Bahn werfen wird. Er wird schon auch sehen, dass Michael van Gerven da einen absoluten Traumtag in diesem Spiel irgendwie erwischt hat. Und das, was Smith angeboten hat, war ja nicht total schlecht. Also das bin ich mir eigentlich sicher, dass er inzwischen die Reife hat, um das entsprechend einordnen zu können.
Schon eine ganz interessante Statistik. Mark van Gerven, seitdem er in der Premier League spielt, Marvin, hat er immer mindestens das Finale erreicht. Das ist schon beeindruckend, diese Konstanz. Liegt es am Format oder liegt es einfach daran, dass er, wenn es wirklich gegen die ganz großen Darts-Spieler geht, dass er dann einfach nochmal einen Tick motivierter ist und so ein bisschen den Status von Unbesiegbarkeit hat?
Ja, beides, würde ich sagen. Also klar, das Format über die 4 Monate hinweg, das kristallisiert sich am Ende einfach raus, dass da dann die Spieler vorne sind, die am konstantesten sind. Klar kann man auch mal einen Abend verlieren gegen gut aufgelegten Sam Whitlock oder gegen Barney, der zu Hause in Rotterdam hervorragend spielt. Das kann immer passieren. Aber am Ende kommen wirklich die Spiele auch hervor nach den 16 Spieltagen, die am besten waren. Und das waren eben Van Gerven, Smith, Anderson und Cross. Und ja, Van Gerven hat in den wichtigen Spielen einfach nochmal diesen extra Gang, den er einlegt. Dann ist er nochmal extra fokussiert. Manchmal spielt er auch mit der Konkurrenz, ist nicht bei der Premier League, aber auf der European Tour zum Beispiel, finde ich, dass er dieses Jahr das gar nicht so ernst nimmt, aber trotzdem noch die Spiele teilweise für sich entscheidet. Also wir müssen uns nichts vormachen, Van Gerven hat schon den Nimbus der Nummer 1, fast schon wie Phil Taylor früher, meiner Meinung nach. Die Leute wissen zwar, dass sie Van Gerven vielleicht mal schlagen können, aber ja, so ein bisschen im Kopf ist er schon vorhanden, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist gegen Van Gerven. Solange er so halbwegs das spielt, was er kann, und vor allem, wenn er sein A-Game zeigt, dann ist da meistens einfach nicht zu machen im Moment.
Also Mark van Gerven gewinnt am Ende dann sehr, sehr souverän die Premier League. Jetzt haben wir 4 Debütanten gehabt dieses Jahr. Rob Cross, Daryl Gurney, Menzo Soljevic, Gervin Price. Sven, wen davon sehen wir nächstes Jahr wieder?
Ich glaube, es ist, man ist relativ safe, wenn man sagt, dass Rob Cross wieder dabei ist. Daryl Gurney, denke ich auch, wenn er eine einigermaßen okaye Saison spielt, in seiner ersten Premier League Saison Fünfter zu werden, das muss man auch erstmal schaffen. Gervin Gervin Price sehe ich im Moment nicht, wenn er nicht noch irgendwie ein Major-Finale erreicht oder sehr, sehr weit bei der WM kommt. Menzo Suljovic hoffe ich, dass er wieder dabei ist. Er hat zumindest ja von den Averages gezeigt, dass er eigentlich da auch auf der Premier League-Ebene mithalten kann. Wenn Mensur eine einigermaßen gute Saison weiterhin spielt, kann ich mir gut vorstellen, dass er wieder dabei ist. Also sozusagen 3 von 4 wäre meine Antwort.
Sehr schön. Wir werden es abwarten und dann in der neuen Saison die Ergebnisse sehen. Also Mark van Gerwen gewinnt die Premier League und wir machen mal eine kurze Pause und schauen dann in die European Tour und vor allem auch auf den deutschen Dartsport.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
Von der Premier League geht's weiter zur European Tour und wir haben mal ausnahmsweise, zumindest wenn wir es mit der letzten Saison vergleichen, mal auch über erfreuliche Sachen zu berichten, vor allem auch aus deutscher Sicht, denn wir gehen mal einen ganzen Monat zurück, beziehungsweise fast sogar schon länger, anderthalb Monate fast, zum 15. April 2018 in die Saarlandhalle nach Saarbrücken. Denn, Marvin, an diesem Tag wurde deutsche Dartsgeschichte geschrieben.
Ja, genau so ist es. Völlig überraschend, muss man sagen, hat Max Hopp dann die German Darts Open gewonnen. Das war, ja, irgendwie, ich war 4 Tage vor Ort, 3 Tage. Es war irgendwie wie so ein Märchen. Ich konnte es zwischendurch auch nicht verstehen oder irgendwie nicht begreifen, dass es, was gerade wirklich passiert ist. Max Hopp auf einmal Finaltag war, dachte ich, okay, Viertelfinale, ja, kann auch passieren, und dann Halbfinale, und dann wurde es irgendwie unheimlich, und dann hat er am Ende tatsächlich das ganze Turnier gewonnen. Also es war schon, ja klar, der größte Erfolg für Dart Deutschland auf jeden Fall und ja, sehr speziell auch für Max selbst.
Und Sven, wenn man irgendwann mal drüber nachdenkt oder irgendwann mal sich erzählen lässt, ja, vielleicht hat er da einfach Glück gehabt und hat sich so durchs Turnier gemogelt. Nein, das waren schon richtig gute Gegner, die er da geschlagen hat, ne? Soran Lerchbacher, Peter Wright, Rob Cross, also im Prinzip war ja alles, was Rang und Namen hat, im Darts dabei.
Ja, also an dem Tag oder an dem Wochenende hat bei Hopp fast alles gepasst. Wenn er mal ein schwaches Spiel erwischt hat, wie gegen Van de Pas, dann hat der noch schlechter gespielt. Und aber gerade die letzten beiden Spiele, die Last Leg Decider, also das 7-6 gegen Rob Cross, wo er auch ein über 100er Average gespielt hat, und dann das 8-7 gegen Michael Smith. Also das war schon verdammt nervenstark. Das hättest du mir das vor dem Turnier gesagt, ja, hätte ich dich für verrückt erklärt.
Überhaupt nach der ganzen letzten Saison, Kevin, hatten wir, glaube ich, oder vor allem ihr vielleicht auch, nicht unbedingt in diesem Jahr mit einem, ja, Turniersieg sowieso nicht, aber mit so einem riesigen Erfolg für Max Hopp gerechnet, oder?
Nein, also es war jetzt schon überraschend, auch die Art und Weise. Also der Sven hat es ja gerade angesprochen, diese Last-Leg-Siege gegen Cross und Smith, wo er jeweils ein 12-Darter mit 121er Finish auf Bull spielt, starke Scores, und also es hatte sich ja irgendwie auch schon ein bisschen angekündigt mit dem Viertelfinale auch in München, aber es geht dann auch darum, das weiterzumachen, und er hatte das Glück, in Anführungsstrichen, wenn wir über Glück reden wollen, dass Ian White für ihn Michael van Gerwen aus dem Weg geräumt hat. Aber Ian White ist ja oftmals dafür bekannt, dass er Michael van Gerwen mal gerne versohlt, aber dann im Spiel danach verliert. Und so war dann der Weg im Endeffekt, was das betrifft, für Max frei, dass der absolute Titelfavorit raus war. Aber Max Hopp hat einige große Namen auch geschlagen. Das haben wir ja eben auch schon diskutiert. Und es war nicht so zu erwarten. Und ja, er hat Dinge verändert. Er hat, denke ich, auch im Training Dinge verändert. Marvin hat viel mit ihm in Saarbrücken auch gesprochen, dass da auch einiges bei Max irgendwie passiert ist.
Was bedeutet dieser Turniersieg jetzt, Marvin, vor allem für Max Hopp? persönlich. Ich meine, die Erwartungen waren ohnehin schon an ihn immer besonders hoch, aber wird sich bei ihm jetzt ein bisschen was verändern, vor allem auch hinsichtlich seiner Tourkarte und der Qualifikation für weitere Turniere?
Ja, also gehen wir nochmal zurück vor dem Turnier. Da haben wir darüber geredet, dass 2018 wichtig ist für Max, vor allen Dingen deswegen, dass er seine Tourkarte irgendwie behält. Und Saarbrücken hat einfach alles geändert, denn mit diesem Sieg 25.000 Pfund ist er sowohl beim World Matchplay dabei, beim World Grand Prix, wahrscheinlich beim Grand Slam, für die WM auch qualifiziert. Das heißt, die Tourkarte ist sicher, dass das Wochenende und das ganze Data-Leben von Max Hopp geändert. Er hat vielen Kritikern, wir haben ihn auch oft kritisiert und oft auch zu Recht kritisiert, er hat allen Kritikern gezeigt, dass er wirklich an guten Tagen wirklich jeden schlagen kann und das auch mal zwei Tage hintereinander oder drei Tage in dem Fall in Saarbrücken. Und ich war beeindruckt von der Nervenstärke von Max, was Sven auch schon gesagt hat, dass das war brutal, was er da in den entscheidenden Situationen auch gescheckt hat auf dem Bullseye oder die wichtigen Scores kamen dann auch wirklich dann, wenn er sie brauchte. Und wie gesagt, das war ja ein Einblick in das, was an Max Hopp spielen kann. Die Frage ist natürlich jetzt, wie er das konservieren kann in den nächsten Wochen. Er kann frei aufspielen, er hat den Druck dieser Tourkarte nicht mehr, dass er die behalten muss. Er ist für die großen Major-Turniere qualifiziert, also eigentlich kann er jetzt wirklich hinter seinen ja Schwächen, die er dahinter sich gelassen hat, davon Abstand nehmen und dann auch sein großes Ziel, die Top 32, in Angriff nehmen. Und ich denke auch, dass er da gute Chancen hat, wenn er diese Form, die er da gezeigt hat, dann auch in den nächsten Wochen an den Tag legen wird.
Er wird ja auch Gelder kassieren, ohne viel dafür tun zu müssen. Also du hast es jetzt angesprochen, World Matchplay, Teilnahme 6.000, World Grand Prix 5.000, alles Antrittsprämien, European Championship 5.000 Antrittsprämie, Grand Slam 3.000, WM über 10.000, das sind alles Dinge, wo er noch keinen Dart geworfen hat, aber trotzdem schon für die Weltrangliste sehr viel Geld kassiert und dann lass ihn mal ein, zwei Runden hin und wieder bei diesen Majors überstehen und ja, es ist ja jetzt auch Selbstvertrauen da, was, ne, es hat sich im Kopf, glaube ich, auch einiges für ihn jetzt getan.
Also Max Hopp, kann man davon reden, dass im Jahr 2018 ein anderer Max Hopp am Dartboard steht als 2017,
Sven? Ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen. Max Hopp hat im letzten Jahr irgendwas zwischen 10.000 und 14.000 Pfund auf der Tour gewonnen. Er hat nicht wie jemand gespielt im letzten Jahr, der die Tourkarte, der eine Chance hat, die Tourkarte zu behalten. Und in diesem Jahr hat er ja auch schon vor seinem Turniersieg mit dem Viertelfinale auf die European Tour, mit dem Viertel- und Achtelfinale beim Players Championship Event, hat er einfach gezeigt, dass er für sich einen Weg gefunden hat, jetzt regelmäßiger das abzurufen, was er zweifelslos spielen kann, was wahrscheinlich jeder Tourcard-Inhaber spielen kann, aber die Kunst ist es halt, das dann auch bei den wichtigen Turnieren zu zeigen. Und das hat er jetzt einige Male gemacht. Man muss abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber gerade auch wenn ich an nächstes Jahr schon denke, da hat Max ja quasi überhaupt nichts zu verteidigen an Preisgeld. Also wenn er einigermaßen das hält, was wir in den letzten Monaten von ihm gesehen haben, dann sehe ich ihn eigentlich spätestens nächstes Jahr in den Top 32, weil kaum jemand, der jetzt noch vor ihm in der Weltrangliste ist, außer vielleicht Rob Cross, der jetzt auch seine zweite Saison spielt, hat weniger Geld zu verteidigen als er für dieses Jahr. Nächstes Jahr hat Rob Cross ein bisschen mehr, aber das ist eine andere Geschichte.
Also es scheint fast so, als wenn Max uns zugehört hat in letzter Zeit, Kevin. Wir haben gesagt, Players Championship muss er spielen. Er muss sich vor allem, anders als in der letzten Saison, für die European Tour Events qualifizieren. Ich glaube, er hat sich bisher fast für alle European Tour Events qualifiziert.
Eins hat er verpasst, Zwolle.
Er scheint im Moment eine Menge richtig zu machen.
Ja, also er hat auch gesagt, dass er mit noch mehr Fokus in diese Qualifikationsturniere geht. Ne? Das ist ja der Unterbau. Das ist ja extrem wichtig, da dann durchzukommen, um überhaupt bei der European Tour dabei zu sein. Er ist ja jetzt auch in der Position, dass wenn er jetzt weiter so macht und noch das ein oder andere gute Ergebnis hat, dass er dann am Ende des Jahres vielleicht sogar nochmal für das ein oder andere European Tour Event gesetzt sein könnte. Wenn nicht in diesem Jahr, dann ist die Chance gut, im nächsten Jahr davon zu profitieren. Und ja, du hast vorhin schon mal gesagt, er macht jetzt mit Sicherheit dann einiges richtig, was im letzten Jahr dann auch vielleicht irgendwie auch falsch gelaufen ist. Er spielt auch besser. Also das muss leistungstechnisch so sein. Also ich glaube nicht, dass Max Hopp im vergangenen Jahr, wir haben ihn ja auch auf der European Tour mehrfach gesehen, das waren selten solche konstanten Leistungen, wie wir sie jetzt auch schon mehrfach in diesem Jahr gesehen haben.
Also starker Max Hopp im ersten Halbjahr 2018. Aber man muss auch sagen, andere deutsche Spieler zeigen ebenfalls eine tolle Leistung. Martin Schindler, der im Moment vielleicht nicht ganz so an das anknüpfen kann, was er im letzten Jahr gezeigt hat. Aber Marvin, Gabriel Clemens sorgt zumindest jetzt auch auf der Players Championship, also auf der Pro Tour, für einiges Aufsehen.
Ja, also für mich ist Gabriel Clemens sogar aktuell der beste deutsche Spieler, auch wenn das vielleicht nicht so klingen mag, aber wenn man sich die Averages anschaut, die Clemens bei den Players Championship Turnieren spielt, das ist ja schon brutal konstant auf sehr hohem Niveau. Da ist selten mal, dass er unter die 90 kommt und eher die 100er Marke kratzt, als die 90er darunter zu bleiben. Also das war schon in den letzten Wochen sehr beeindruckend. Hat dann auch, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, im Finale gestanden vom Players Championship Nummer 11 und hatte da zwei Matchstars gegen Gary Anderson. Also wenn es richtig gut läuft, dann gewinnt er das. Und an dem Tag war es auch wieder brutal konstant. Und was mir noch ein bisschen fehlt, aber das kann ja noch gar nicht der Fall sein, ist diese Bühnenkonstanz. Ne? Ich war noch nicht oft auf der Bühne, European Tour, ein, zwei Mal, letztes Jahr World Masters. Wenn das noch dazukommt, und das wird ja zweifelsohne der Fall sein, weil er auch bei den Qualifiern sich wahrscheinlich durchsetzen wird, ja, dann haben wir wirklich einen guten Topspieler. Neben Max Hopp, dann Martin Schindler, Gabriel Clemens, ich glaube, so gut war dort, da hat Deutschland noch nie aufgestellt.
Der Kerl ist halt auch so cool. Der ist so, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen auf Schalke das Vergnügen gehabt, ihn 5-6 Minuten zum Interview zu haben. Der ist so bodenständig, so ruhig, so gelassen und ich sage ihm, du hast du schon im Dezember was vor für die WM, und weil er hat jetzt 22.500 Pfund, im letzten Jahr hat das gereicht, dann sagt er, ah, ich glaube, es reicht noch nicht ganz, aber da kommen wir schon hin, und also das ist schon stark, und er macht das halt vor allem durch diese Leistungen am Floor, die Marvin angesprochen hat, und der wird im November kein Super League-Finale mehr spielen müssen, da bin ich mir sicher. Der Hopp und Clemens sind bei der WM für mich schon, und ja. Schindler kann noch folgen.
Also es ist ein starkes Darts Deutschland im Moment, wo wir in den letzten Jahren nicht ganz so verwöhnt wurden, scheint das jetzt in eine etwas andere Richtung zu gehen. Was kommt danach? Was kommt hinter Schindler, Hopp und Clemens, Sven? Wenn wir vielleicht, die Super League wurde gerade angesprochen, auch auf andere Namen gucken, die bei der letzten WM auch auf sich aufmerksam gemacht haben. Ein Dragutin Horvat zum Beispiel. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Der
Kevin Münch.
Kevin Münch war es, genau. Was ist passiert dahinter?
Ja, Kevin Münch hat ja, seitdem er sich entschieden hat, es in diesem Jahr als Vollprofi zu versuchen, einige Monate wirklich gar nichts gerissen. Hat die Tourcard ganz klar verpasst. Er hat in der Super League schwach gespielt, ist da, glaube ich, momentan nicht unter den ersten 8. Ich
glaube
auf Platz 10 oder so. Er hat sich nicht für irgendwelche anderen European Tour Events qualifiziert, aber jetzt in den letzten paar Wochen scheint es besser zu werden bei ihm. Er war jetzt bei zwei Events auf der European Tour dabei, hat zwar beide Male, sage ich jetzt was Falsches, er hat beide Male sein erstes Spiel verloren,
ja,
ne?
Ja, verloren,
genau.
Deutlich.
Einmal, glaube ich, gegen Adrian Lewis und das Kim andere Vinci. Mal, genau. Konnte da dann auf der Bühne sozusagen vielleicht nicht das abrufen, was er zuvor bei der Quali gespielt hat, aber es sieht für mich so aus, als ob er langsam auf dem richtigen Weg ist. Bei Dragutin Horvat ist ein bisschen, habe ich das Gefühl, wie bei René Adams. Beides Spieler, die unglaublich gut spielen können, aber die Konstanz nicht haben und deswegen immer mal wieder einen raushauen, auf sich aufmerksam machen, auch mal daran kratzen, einen Top-Spieler zu schlagen oder ihn vielleicht sogar schlagen. aber wirklich mal weit in einem Turnier kommen oder halt auch in dem Fall jetzt im Januar sich die Tourcard zu erspielen oder auch in den letzten Jahren die Tourcard, sind beide immer meines Wissens sehr deutlich gescheitert. Also die waren auch nie wirklich dicht dran, sich in diesen 3 oder 4 Tagen die Tourcard zu spielen. Ja, schwer einzuschätzen, ob da nochmal so ein Sprung kommt, dass an Konstanz, dass man sagen kann, dass wir die wirklich dann auch regelmäßig auf der Tour erleben dürfen.
Man muss ja auch ganz klar sehen, wenn man jetzt sieht, was die Holländer haben, dass die mit 10 und mehr Spielern auf der Tour vertreten sind. Das haben wir so noch nicht, aber die Holländer haben ja auch nochmal 10 Jahre Vorsprung mindestens. Ich denke aber, dass es jetzt mit Gabriel Clemens schon breiter wird, dass man mit Robert Marjanovic jemanden hat, der ja auch eine Tourkarte sich erspielt hat. Und ich denke, dass es jetzt so nach und nach kommen wird, ne? Weil wenn man dann entsprechend deutsche Erfolge hat, dann gibt das dann ja auch wieder einen Anreiz für andere deutsche Spieler, sich reinzuhauen und besser zu werden. Und wenn wir jetzt so diese Spitze haben mit Hopp, mit Schindler, mit Clemens, dann glaube ich, dass das diesen Unterbau schon auch antreiben und vorantreiben kann.
Sehe ich auch so. Man schaut uns mal die Qualis an für Gibraltar, für Zwolle und für Wien. Da haben sich ja auch Spieler qualifiziert, deutsche Spieler, die man vielleicht da gar nicht so erwartet hätte. Tobias Müller hat sich bereits 2-mal für ein Event qualifiziert. Ja. Simon Heinz war dabei, dann Michael Rosenau. Also selbst bei den Turnieren, wo die deutschen Spieler nicht den Home Nation Qualifier haben, da läuft es ja trotzdem ganz gut. Da haben sich immer, ich glaube jetzt 3 oder 4 immer qualifiziert. Das hätte man vor Jahren überhaupt gar nicht sich vorstellen können, dass das der Fall ist. Also ich glaube schon, wie ihr beide gesagt habt, dass wir haben so diese Spitze oben mit Clemens, Hopp, Schindler, dann dazwischen so Spieler wie Robert Marjanovic, Horvath, Adams, aber danach kommt schon auch was. Christian Bunse, sage ich mal, oder solche Spieler. Oder Nico Kurz jetzt hat stark gespielt am Wochenende, da werden wir bestimmt nochmal drüber reden. Da kommt schon was nach und das sind ja auch noch alles junge Kerls. Ich meine, Max Hopp und Martin Schindler sind, wie alt sind sie?
21.
Ja, also bitte. Gabriel Clemens ist ein bisschen älter, Robert Marjanovic auch, aber es ist ja kein Dartalter, 21. Das ist ja, ne? Michael van Gerven ist zwar auch noch nicht alt, aber in den Jahren war er auch noch nicht die Nummer 1 der Welt. Also wir reden hier wirklich von wirklich jungen Spielern, die noch ganz, ganz viel Zeit vor sich haben.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, was man aus den letzten Minuten rauslesen kann, ist, dass Deutschland ist im Moment sehr gut aufgestellt und das nicht nur mit Max Hopp, sondern auch mit anderen Spielern, die dort nachkommen. Und da müssen wir uns, glaube ich, im Moment wenig Sorgen machen. Wir machen eine kurze Pause und schauen dann in die Felddienstarena und schauen auch mal ein Land weiter, nämlich nach Österreich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Double Trouble. Christian Ömicke, Kevin Barth, Marvin Vandenboom und Sven Schaaf diskutieren fleißig über den Dartsport. Wir haben über die Premier League und auch über die deutschen Spieler geredet, vor allem über einen momentan überragend spielenden Max Hopp, der sein erstes Turnier gewonnen hat, als erster Deutscher überhaupt ein PDC-Turnier gewonnen hat. Jetzt kommen wir mal zu etwas Rekordverdächtigem. 1939 wurde der bisherige Rekord aufgestellt. 14.000 Zuschauerfans kamen zu einem Turnier nach London. In der Nachkriegszeit gab es dann einen Rekord den wir dieses Jahr erst gemacht haben, oder wir waren zumindest Teil davon. Marvin war in Berlin mit dabei, ich war in Berlin mit dabei. 12.000 Zuschauer bei einem Premier League Spieltag und ja, Gelsenkirchen dachte sich, wir toppen das nochmal. Knappe 20.000 Zuschauer haben am vergangenen Freitag in der Felddienstarena ein Turnier der World Series of Darts sich reingezogen, das 2018 German Darts Masters.
Und wer war mit dabei?
Kevin war mit dabei. wie war's, Kevin? Vor allem von der Stimmung her.
Man hat halt schon gemerkt, ne, dass es so ein Stadion ist, in das eigentlich 60.000 reinpassen. Also es hat sich dann schon auch alles ein bisschen stimmungstechnisch verlaufen. Das ist halt, wenn du in einem Stadion spielst, was dann nur zu einem Drittel voll ist, dann kann da keine tolle Stimmung entstehen. Also man hat dann schon gemerkt, ja, dass es Spiele gab, wo die Leute auch mitgegangen sind. Zum Beispiel, als Max Hopp gegen Michael van Gerwen gespielt hat und das ein unterhaltsames Match war. Aber es war halt auch ein langer Tag. Ja, es wurde ja insgesamt, das Ding hat ja insgesamt 10 Stunden gedauert. Und das war mit Sicherheit auch ein Faktor. Aber ja, stimmungstechnisch hat sich das halt alles so ein bisschen verlaufen.
15 Matches insgesamt, 8 Spieler der PDC gegen 8 Spieler aus Deutschland, teilweise natürlich auch bei der PDC, aber Marvin, wie findest du das, dass man jetzt hier alle paar Monate einen neuen Darts-Rekord aufstellt? Ich meine, es ist ja schon ein bisschen ja skurril, sich vorzustellen, dass 20.000 Leute auf eine Leinwand bzw. ein kleines Dartboard schauen, oder?
Ja, ich hatte noch nicht so richtige Meinung dazu gefunden. Also generell finde ich es gut, dass man den Dartsport pusht, dass man die deutschen Spieler dann im TV sieht, wie es jetzt der Fall war, auf ProSieben Max und ProSieben, das kann nur positiv sein, da finde ich nichts Negatives dran. Dass wir als, ja, sag ich mal, Dart-Freaks oder Nerds das vielleicht nicht so gut finden wie die Fans im Stadion, ist auch okay. Ja, der sportliche Wert so einer Veranstaltung, der ist für mich ziemlich gering. Trotzdem sehe ich aber auch die positiven Seiten, wie gesagt, das hat Publicity gebracht für die deutschen Spieler, Aufmerksamkeit, Weltrekord, das liest man immer gerne. Dann in Deutschland Felix-Trainer, das kennt jeder. Ob dann so eine Band dazwischendurch spielen muss, sei dahingestellt. Aber ja, die World Series ist halt eher so eine Series, die promoten soll und das haben sie jetzt auch auf Schalke gemacht. Für mich ist das voll in Ordnung, aber wie gesagt, der sportliche Wert, der ist bei mir dann nicht so hoch.
Sven, wie siehst du das? Nächstes Jahr Premier League Spieltag im Old Trafford?
Entschuldigung, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
Wie siehst du das? Haben wir nächstes Jahr einen Premier League-Spieltag im Old Trafford zum Beispiel?
Ich hoffe nicht und ich halte es auch für relativ unwahrscheinlich. Ja, es ist bei mir ein bisschen ähnlich wie bei Marvin. Ich persönlich kann diesen Events überhaupt nichts abgewinnen, aber dem Dartsport oder der Aufmerksamkeit des Dartsports in Deutschland wird es sicherlich nicht schaden. Ich habe es ja im Vorgespräch schon mal gesagt, ich habe keinen einzigen Dart dieses Events gesehen, weil es für mich nicht so viel Spaß macht, mir Darts anzugucken, wenn der sportliche Wert gen Null geht. Und das ist für mich bei den World Series Events so. Es wird kein Geld für die Weltrangliste ausgespielt. Es spielen meistens 8 Top-Spieler gegen 8 Heimqualifikanten, wovon vielleicht 2 oder 3 eine realistische Chance haben zu gewinnen. Ja, für mich ist es nichts, aber für Darts an sich ist es wahrscheinlich ganz okay, dass es sowas gibt.
Ich meine, also Stellenwert und dass es um wenig geht, klar. Ich habe festgestellt, als Zuschauer vor Ort, wenn dann nicht die üblichen Verdächtigen ganz vorne sind, dann macht es doch Spaß.
Okay. Das sehen die Fans da vielleicht auch anders, aber den
Sport. Ja, kann ich bestätigen. Ich musste ein bisschen früher weg und saß dann auch in der Bahn neben Leuten, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Und als ich ihnen dann gesagt habe, wer im Finale steht, war dann auch so, ne?
Ja gut, das ist man kann sicherlich über den sportlichen Wert diskutieren, aber im Moment wird Mensur Suljovic das, glaube ich, herzlich egal sein, Kevin.
Ja.
Riesenerfolg für ihn, nicht nur 4 Matches am Stück gewonnen zu haben, sondern auch 4 Matches lang eine richtig gute Leistung abgeliefert zu haben.
Hast du auf Twitter geguckt? Genau, ich habe da geschrieben. Ich habe ja, großartig, großartig. Ja, nein, es ist, also das Jahr von Menso ist halt bislang relativ schwankend. Also er hat ja dann auch selber irgendwie angefangen mit sich zu hadern, als das in der Premier League nicht lief. Und dann auf der European Tour war dieses Turnier in Österreich ein Lichtblick, wo ich aber auch sage, dass ich bis heute noch nicht verstehe. Wahrscheinlich wacht er nachts manchmal auch auf und dreht sich um und denkt, wie konnte ich denn gegen Johnny Clayton dieses Halbfinale verlieren in Österreich? Also es ist jetzt halt nicht so, dass man Mensur vor diesem Turnier irgendwie auf dem Zettel gehabt hätte, um das Ding irgendwie zu gewinnen. Und dann hat er sich aber irgendwie reingefuchst und hat halt vor allem im Finale richtig stark gespielt und sich so diesen Titel verdient. Und ich glaube, das kommt halt auch für seinen Kopf und für sein Selbstbewusstsein zur genau richtigen Zeit, jetzt mal wieder einen Titel gewonnen zu haben. Auch, wir werden gleich noch über den World Cup sprechen, das war genau zur richtigen Zeit. Also besser kannst du es nicht timen.
Und vor allem auf dem Weg dahin, die Nummer 3 geschlagen, Peter Wright, Rob Cross in einem teils dramatischen Match. Marvin, über die deutschen Spieler brauchen wir gar nicht so viele Worte verlieren, denn es gab schlichtweg keinen, der es ins Viertelfinale geschafft hat. Was vielleicht auch daran liegt, dass man den topgesetzten Deutschen gleich gegen die Nummer 1 Mike van Gerwen rangeschickt hat.
Hätte ihn schlagen können.
Er hätte ihn, ja, das absolut. Marvin, hätte man von einigen Spielern hier noch ein Tick mehr erwarten können oder war es dann letztendlich einfach eine Nummer zu groß?
Ja, es ist ja so, dass hier die 8 besten Spieler der PDCs, zähle ich Jamie Lewis und Dimitri Vanwerk eigentlich nicht dazu, aber die wurden halt dank den starken Leistungen bei der WM für dieses Event nominiert. Man hat die besten 8 Spieler der PDC gegen die besten 8 Spieler Deutschlands gestellt, dass man da vielleicht dann 0-8 verliert, das kann sicherlich passieren. Vor allem, wenn dann Max Hopp gegen Michael van Gerwen gelost wird. Vor dem Turnier dachte ich vielleicht, Martin Schindler könnte gegen Vandenberg gewinnen. Und das ist dann 6-0 ausgegangen, weil Vandenberg da 110er Average gespielt hat. Das kann man vorher nicht wissen. Gabriel Clemens hat gegen Gary Anderson stark angefangen, dann aber auch 6-2 verloren. Das kann auch passieren. Und Max Hopp hat gegen van Gerwen verloren, der hat einen 106er Average gespielt. Alles okay. Ich finde es, ja, Mikko Kurz hat mich sehr überrascht gegen Jamie Lewis. Der hat für sein erstes großes Turnier auf der Bühne wirklich sehr stark gespielt, hatte auch ein Matchup auf dem Bullseye gegen Jamie Lewis. Das fand ich sehr gut und zeigt dann auch, dass vielleicht dann einfach Leute irgendwann nochmal nachkommen werden, die wir schon besprochen haben. Ja, der Rest war eigentlich chancenlos. Ist auch okay. Ich meine, die haben es auch genossen. Das ist schon eine Wertschätzung, auch für diese Spiele auf der Bühne zu stehen vor 20.000 Leuten. Am Mittag vielleicht ein paar weniger, aber ja, ich finde es nicht dramatisch, dass man hier 8-mal eine Kürzung gezogen hat. Da müssen wir uns jetzt nicht zu sehr darüber aufregen oder sagen, das war nicht gut. Das kann einfach passieren.
Du kannst halt von einem Stefan Stoike oder Manfred Bilderl auch nicht erwarten, dass die jetzt nochmal irgendwie die Zukunft des deutschen Dartsports sind. Also die sind halt beide in der Super League oftmals oben dran, aber wo wird die Super League gespielt? Hinter verschlossenen Türen. Und das sind beides keine Leute, die oft und regelmäßig auf der Bühne sind und dann ihre besten Darts spielen.
Also man will natürlich auch nicht drüber meckern. Ich will auch gar nicht drüber meckern. Das sind alles Niederlagen, die man erklären kann. Max Hopp, Sven, letztendlich auch mit einer guten Leistung gegen Michael van Gerwen. Es wird der Tag kommen, an dem ich ihn schlagen kann, hat Max Hopp gesagt. Wann glaubst du, kommt dieser Tag?
Wenn beim nächsten Duell von den beiden Michael van Gerwen schlecht drauf ist, würde ich sagen. Das meine ich gar nicht despektierlich, aber selbst wenn van Gerwen keinen guten Tag erwischt, ist er immer noch eigentlich in jedem Spiel der Favorit. Und ich glaube, Max müsste einen guten Tag erwischen, die er in letzter Zeit häufiger hatte. Aber van Gerwen muss auch einen für ihn schwachen Tag erwischen. Und dann, manchmal verliert Michael van Gerwen ja. Warum soll er nicht gegen Hopp verlieren?
Er hat ja auch auf der World Series verloren. Ich hoffe, das ist die perfekte Überleitung.
Das ist richtig. Darauf wollte ich jetzt auch gerade zu sprechen kommen. Denn nach dem Sieg gegen Max Hopp ist er, wenn man das Ergebnis sieht, untergegangen gegen einen jungen Belgier, gegen Dimitri Vandenberg, der bei der letzten Weltmeisterschaft ja schon für Aufsehen gesorgt hat. Kevin, der hat letztendlich dann auch das Finale erreicht gegen Mensur Suljovic, das dann zwar klar verloren, aber Dimitri Vandenberg scheint nach einem nicht ganz so guten Saisonstart wieder auf einem aufsteigenden Ast zu sein.
Ja, Dimitri ist halt so ein Bühnenspieler. Also wir haben es eben in der Pause auch besprochen. Der hat auch ja auf dem Floor nicht unbedingt dieses Jahr auf der Pro Tour die besten Ergebnisse abgeliefert, aber hat halt jetzt auf der Bühne gegen Martin Schindler richtig gut gespielt, gegen Van Gerven gar nicht so gut, aber hat halt eine gute Doppelquote gehabt und war in den richtigen Momenten da, während bei Van Gerven ja nicht so viel ging. Das war das angesprochene B-Game quasi von Van Gerven. Und dann gegen Gary Anderson, das fand ich halt auch sehr beeindruckend, was Dimitri da veranstaltet hat. Vor allem, als er 7-6 zurücklag, der Gegner stellt sich mit einer 180 in Finish und Dimitri macht halt 124 eisekalt zu, hat dann die Darts im Entscheidungsleck und spielt einen 11-Darter. Also das war schon große Klasse, was er da stellenweise veranstaltet hat. Im Finale war er einfach kaputt. Das hat man ihm dann scheinbar auch angesehen. Aber der Kerl hat ja 10 Stunden später schon wieder Jugend-Development-Tour in Hildesheim gespielt. Wahnsinn, was der da dann, das hätte auch nicht jeder gemacht.
Also Dimitri Vandenberg hier mit einer guten Leistung. Interessant, dass man bei Mike van Gerven, das spielen wir jetzt gerade mal auf, bei einem 98er Average schon von B-Spiele redet. Das ist für andere sicherlich das A-Spiel. Aber es ist interessant und zeigt, in welchen Sphären sich Mike van Gerven da teilweise bewegt. Menzo Suljovic traf im anderen Halbfinale auf Peter Wright und hat den mit 8-2 am Ende sehr, sehr klar geschlagen. Marvin, nach dem Sieg gegen Rob Cross zuvor, war es das beste Match von Suljovic oder war Peter Wright an diesem Tag einfach keine Konkurrenz?
Naja, also das war ja irgendwie... Ich weiß nicht, was da war, also ein Luftzug,
Tür war offen.
Ein angeblicher Luftzug, ja. Ich weiß nicht, was Wright da hatte, also war irgendwie das ganze Spiel über angepisst, dass irgendwie da ein Luftzug war, angeblich ja oder nein, wie auch immer. Es wurde ja halt gespielt für beide, da sind die Bedingungen gleich und Suljovic hat 8-2 gewonnen mit einem 99 Average, sehr ordentlich. Ja, und Wright, der hat sich die ganze Zeit aufgeregt und dann, er hat ja wieder sehr große Flights und Shuffs gespielt, das ist vielleicht dann auch ein Nachteil bei angeblichen Luftzug. Aber wie gesagt, Peter Wright hat dieses Jahr noch kein einziges Turnier gewonnen, auf der Pro Tour nicht, TV schon mal gar nicht, bei dem läuft's einfach nicht. Und wenn der nicht an seinem A-Game spielt, und das ist im Moment sehr oft der Fall, dann geht der mit seinem B-Game eigentlich fast jedes Mal raus. Das ist nicht nur jetzt passiert, sondern auch auf der Pro Tour sehr oft. Ja, und Menzo hat das eiskalt runtergespielt und dann auch im Finale gegen Vandenberg, da hat sich die Bühnenerfahrung von Menzo auch durchgesetzt. Der war auch noch ein bisschen fitter, wie Kevin schon gesagt hat, Vandenberg war einfach fertig. Und Menzo hat da 101er Average, das war seine beste Turnierleistung, hat das souverän runtergespielt und sich den Titel gesichert. Und ja, es war schon schön. Und ja, Respekt an Menzo, dass er das so eiskalt von vorne runtergespielt hat.
Also ich als Zuschauer vor Ort hätte mich über einen Luftzug gefreut.
Das ist auch eine schöne Aussage und damit wollen wir das Turnier dann eigentlich auch fast schon beiseite schieben. Noch ein kurzes Wort zur World Series. Sven, am Anfang gab es 2-3 Turniere in Ländern, die durch die PDC erschlossen werden wollen oder wollten. Inzwischen ist die World Series of Darts ja fast schon fester Bestandteil der PDC Tour. Wie ist deine Meinung? Brauchen wir diese Tour wirklich oder ist es mehr, ja, ich will nicht sagen Geldmacherei, aber auf jeden Fall ja mehr so ein Marketingmaschinerie?
Das denke ich auf jeden Fall. Also wenn wir sie brauchen, dann bestimmt nicht in Deutschland, sondern wenn dann wirklich in Ländern vielleicht, wo auf den Dartsport aufmerksam gemacht werden soll. Darts ist ja der Boomsport überhaupt in Deutschland, ne? Also sicherlich kann man damit mit diesen Events Geld verdienen und auch noch den einen oder anderen Zuschauer erreichen, der vorher wenig Dart geguckt hat oder vielleicht nur mal bei der WM reingeschaut hat oder gar nicht. Aber ich denke, wir kommen so langsam vielleicht auch an einen Punkt, wo man sagen muss, es werden immer mehr Turniere und jetzt ist zwar Dart vielleicht körperlich nicht der anstrengendste Sport, den man machen kann, aber es ist ja schon auch das ganze Reisen eine hohe Belastung. Man spielt dann ja doch auch relativ oft unter einem gewissen Druck. Also ich würde sagen, man sollte auf jeden Fall den Jahreskalender nicht noch viel weiter aufblähen. Und wenn man denn was rauslassen kann, dann wäre es auf jeden Fall mit Sicherheit als erstes die World Series, meiner Meinung nach.
Das ist aber interessant.
Ja.
Sorry. Ich wollte nur sagen, zum Beispiel, dass ein paar Freunde von mir waren jetzt am Wochenende vor Ort und die haben mit Dart eigentlich gar nichts am Hut, also wirklich gar nicht. Die schauen vielleicht dann mal die WM oder so. Und dann habe ich sie auch gefragt, warum fahrt ihr dann dahin? Nicht zum European Tour Event oder sowas, sportlich ja noch ein bisschen mehr Anreiz hat. So, ja, ist doch geil, Schalke, Veltins Arena, 20.000 Leute, hier, Party und so, ne? Also von Dart da an sich ist da das Interesse ist ziemlich gering. Einfach, ja, ich trinke mal 10 Bier und grüll dann in der Musik mit und da vorne werfen ein paar Leute auf eine Scheibe und das war's dann. Also den meisten, glaube ich, und das geht vielen Fans so, die interessieren sich für den Sport an sich ja mal eher weniger.
Also Licht und Schatten bei der World Series of Darts. Wir machen nochmal eine kurze Pause und schauen dann nicht mehr zurück, sondern schauen mal voraus, nämlich auf den World Cup, der ebenfalls in Deutschland dann stattfinden wird in der kommenden Woche bzw. am kommenden Wochenende in Frankfurt. Bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Willkommen zurück bei Double Trouble und wir reden hier fleißig über Darts, üblicherweise ein Einzelsport, doch jetzt reden wir mal über ein Team-Event, nämlich den relativ beliebten World Cup of Darts in der nächsten Woche, beziehungsweise Ende der Woche und am Wochenende dann in der Eissporthalle in Frankfurt ausgetragen. Es geht insgesamt um 300.000 Pfund, die verteilt werden. Titelverteidiger sind die Holländer, aber auch ein deutsches, ein österreichisches und ein Schweizer Team sind mit dabei. Kevin, Marvin, einer von euch mit dabei?
Kann ich noch nicht genau sagen.
Ich nicht, aber wir werden sicherlich wie gewohnt berichten, das auf jeden Fall.
Ja. Also irgendjemand von daten.de wird sich erbarmen und nach Frankfurt fahren, sicherlich. Wir reden mal über die Teams.
Ich finde es ein bisschen diskriminiert, dass du mich nicht fragst, ob ich dabei bin.
Oh, natürlich. Bist du dabei?
Nee. Aber du kannst ja fragen.
Sehr gut, okay. Sven, gut, alles klar. Dann darfst du anfangen. Sven, wir reden ja mal über die Teams. Warum zum Teufel schickt England Rob Cross und Dave Chisnell hin und nicht den enorm formstarken Michael Smith?
Weil meines Wissens nach das nach der Weltrangliste geht und da ist wahrscheinlich noch so 1 bis 3 Monate Shizzy vor Smith.
Aber das ist doch irgendwie merkwürdig, oder Kevin? Denn ein Mike van Gerwen spielt ja jetzt jahrelang mit Raymond van Barneveld. Obwohl der Raymond van Barneveld ja nicht immer in der Weltrangliste direkt hinter ihm ist.
Ja, aber ein Michael van Gerwen kann halt einfach sagen, ich will nicht mit Jelle Klaassen spielen, der ist böse. Und dann kann die PDC sagen, naja, okay, weil wenn der Michael nicht mitspielen will, dann hat dieses Turnier ja weniger Anziehungskraft und dann ist der Jelle halt nicht dabei und der Raymond schon. Also ist so ein bisschen wie im Kindergarten. Und deswegen nennt sich das auch Einladungsturnier und eigentlich ist die Weltrangliste erstmal ranggebend, aber Fall X wird dann entsprechend so gelöst. Das klang jetzt wie bei der Sendung mit der Maus, aber das ist tatsächlich so.
Es ist leider manchmal ein bisschen Kindergarten. Schottland mit Peter Wright und Gary Anderson, sicherlich wie erwartet. England hatte ich gesagt, Rob Cross und Dave Chisnell, Niederlande wieder mit Van Gerwen und Van Barneveld. Marvin, das deutsche Team besteht aus Max Hopp und Martin Schindler, war so sicherlich zu erwarten, oder?
Ja, war so zu erwarten, hat man das Duo hingeschickt, was auch im letzten Jahr zusammen sehr gut gespielt hat. Ja, dieses Jahr geht's. Ich gehe einfach mal schon in den Draw. Natürlich. Zunächst gegen Schweden, Daniel Larsson und Iron Man Dennis Nilsson. Der Iron Man, ehemaliger Strongman, ja. Es ist kein einfaches Los, muss ich sagen, denn Nilsson und Larsson sind schon Spieler, die länger dabei sind.
Pippi Langstrumpf, Entschuldigung, das ist einfach.
es sind Spieler, die schon lange dabei sind, Erfahrung haben und die muss man erstmal schlagen. Die haben auch schon öfter Doppel gespielt, weil WDF affin und so. Also das ist kein einfaches Los. Dennoch glaube ich, mit dem Publikum im Rücken und auch mit der jeweiligen Form Schindlers und Hopp wird man das lösen. Und dann könnte es in der zweiten Runde wieder gegen Nordirland gehen, wo man letztes Jahr schon gegen gewonnen hat, um Daryl Gurney. Und ja, vielleicht dann auch gegen Niederlande, dann hätte man das gleiche Duell wie letztes Jahr im Viertelfinale. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ich denke, dass Hopp und Schindler noch besser sind als im letzten Jahr, individuell und auch als Team. Also glaube ich schon, dass da wieder ein Viertelfinale möglich ist, aber ein Selbstläufer wird es meiner Meinung nach dann auch nicht. Dafür sind die anderen Teams dann auch zu stark.
Also ein Selbstläufer wird es definitiv nicht. Die anderen gesetzten Teams, Wales, Gavin Price, Johnny Clayton, Nordirland, Daryl Gurney, Brandon Dolan, Belgien, diesmal nicht mit den Halbrechtsbrüdern, sondern mit Kim Halbrechts und Dimitri Vandenberg und Österreich, Kevin, mit Menzo Suljovic und Zoran Lerschberger. Sind das auch die beiden momentan stärksten Österreicher?
Das ist eine gute Frage. Zoran hat ein sehr, sehr gutes letztes Jahr gespielt, wo Roby John Rodriguez nicht gut war. Zoran hat dieses Jahr ein bisschen mit seiner Konstanz zu kämpfen. Es ist jetzt die Frage. Also ich glaube, dass es ihm viel bedeutet, beim World Cup dann auch zu spielen. Und glaube schon, dass er und Menzo ein gutes Team bilden können. Und traue ihnen schon auch das Viertelfinale zu. Also sie spielen gegen Japan in der ersten Runde. Und Kanada könnte halt ein Stolperstein werden. John Part hat dieses Jahr bei den UK Open nicht schlecht gespielt und mit dabei ist zum ersten Mal auch Awesome Dawson, also hier Dawson Marshall, was ein Spitzname. Das könnte ein Stolperstein für die Österreicher werden, aber ich sehe sie schon auch auf einem guten Weg in Richtung Viertelfinale, wo dann die Schotten warten könnten, wobei Anderson und Wright ja letztes Jahr gemeinsam keine wirklich gute Figur gemacht haben. Und ich, ja, das sind so einige Teams dabei, die ich nicht so richtig extrem stark einschätze. Also auch bei den Gesetzten. Also Cross Chisnell weiß ich nicht, wie gut das funktioniert. Vandenberg, Halbrechts, habe ich eben schon in der Pause gesagt, ich weiß nicht, wer da wen mitzieht, weil Halbrechts einfach auch kein gutes Jahr spielt. Vielleicht sind die Österreicher eines der Teams, die da am Ende ein bisschen profitieren können.
Also gehen wir mal ins Draw rein, Sven. Deutschland hat Marvin schon angesprochen, erster Gegner Schweden, danach könnte Nordirland warten oder wird vermutlich.
Ich tippe auf Polen. Warten.
Okay, Kevin tippt auf Polen, also es wird auf jeden Fall interessant. Danach wäre der Gegner vermutlich Niederlande. Sven, was traust du Max Hopp und Martin Schindler insgesamt zu in Frankfurt?
Ja, zweite Runde oder Viertelfinale, würde ich sagen. Also natürlich, wie Kevin das schon angesprochen hat, darf man Schweden nicht unterschätzen, aber Hopp und Schindler sind da schon die Favoriten und sollten es im Normalfall gewinnen. Dann wird es schon schwer. Brandon Dolan spielt in den letzten Wochen wieder besser. Hat ja jetzt, glaube ich, auch anderthalb ganz schwache Jahre gehabt. Hat aber jetzt zuletzt, glaube ich, sogar bei den letzten beiden Player Championship Events ist er relativ weit gekommen.
Ja. So was Viertel- und Halbfinale.
Ja. Mhm. Ja, genau, sehr gut. Und insofern ist das ein Spiel, ein Team, was nominell, würde ich sagen, schon besser ist als das Deutsche. Jetzt muss man gucken, wie es mit dem Publikum im Rücken ist. Das gibt ja nochmal so ein paar extra Prozent. Das ist dann ja auch, oder auch nicht immer so hundertprozentig fair vielleicht, wenn die gegnerische Mannschaft auf dem Doppel steht. Das ist natürlich auch ein Vorteil, ganz klar. Ich würde sagen, gegen die Niederlande, sollte es so weit kommen, ist ein Sieg sehr unwahrscheinlich. Aber das Viertelfinale ist wieder drin, wobei es mich auch nicht wundern würde, wenn es dann schon gegen Nordirland sehr, sehr knapp wird.
Kevin, die Niederlande, wenn wir mal beim Thema gleich sind, Titelverteidiger und für dich auch, Fragezeichen, klarer Favorit in diesem Jahr oder muss man da sagen, Michael van Gerwen hat in diesem Jahr Raymond van Barneveld so ein bisschen an der Backe?
Also das war auch in den letzten Jahren hin und wieder so. Also ich habe jetzt bislang selten einen World Cup erlebt, wo van Barneveld, seit er mit Van Gerwen spielt, irgendwie besonders stark unterwegs ist. Also ich habe jetzt vorher nicht nachgeguckt, hätte ich mal tun sollen, aber der hat vor allem in den Einzelnen, die er spielt, gefühlt kaum eins bislang gewonnen.
Den Kopf verloren letztes Jahr. Hm.
Ja, und gegen Michael Menzel hat er, glaube ich, auch schon mal ein Einzel verloren. Und also sie haben eine gute Auslosung, finde ich. Gegen Gibraltar, also müssen sie gewinnen, finde ich. Und dann geht es vielleicht gegen Südafrika, gegen einen Devin Peterson, der in keiner guten Form ist. Und von dem zweiten, habt ihr von dem zweiten Südafrikaner schon mal irgendwas gehört?
Lime O'Brien, nö.
Nee, siehst du. Also sie haben auch eine gute Auslosung. Und dann im Viertelfinale, also ich glaube, das ist halt das Team, Niederlande ist, glaube ich, das Team, das irgendwie am besten funktioniert, so insgesamt, wenn ich mir das so angucke. Heibrecht Vandenberg könnte auch gut funktionieren, weil die beiden gut befreundet sind.
Wales,
Price und Clayton.
Ja, ist für mich ein kleiner Geheimfavorit. Ich glaube, dass beide, also Price wird unfassbar heiß sein, sein Land wieder zu vertreten. Und Clayton spielt sehr gute Darts im Moment. Also ich kann mir vorstellen, dass die beiden durchaus für Ärger sorgen könnten, vor allem in der oberen Hälfte gegen Australien, Kyle Anderson, Simon Whitlock, also unschlagbar sind die nicht.
Nein, Whitlock ist gerade nicht gut. Anderson ist ja jetzt, glaube ich, wieder nach Australien geflogen, weil gibt es da wieder Visa-Probleme? Ich habe keine Ahnung. Jetzt übernehme ich mal kurz die Rolle des Moderators. Welche Rolle wird denn Singapur spielen, die letztes Jahr Schottland ausgeschaltet haben und im Viertelfinale standen?
Also Singapur dieses Jahr gegen Neuseeland zum Start, aber in der zweiten Runde schon gegen England. Wenn man ehrlich ist, muss hier England der Favorit sein, oder?
Ja, ganz klar. Also ich glaube, der ein oder andere Darts-Fan würde sich natürlich wünschen, dass die, sind es wieder beide Limbs?
Ja.
Dass die Limbs sozusagen weit kommen, gerade Paul. Aber ich denke, über Neuseeland sollte es eigentlich nicht hinausgehen. Also da würde ich sie noch als Favoriten einschätzen. Obwohl, weiß ich gar nicht als Favoriten. Also auch das könnte schon eng werden. Wer spielt für Neuseeland? Cody Harris wahrscheinlich.
Genau, und Warren Perry, also erfahrener Mann auch.
Also da würde ich schon sagen, das ist vielleicht fast eine 50-50-Geschichte. Und dann gegen England sind sie natürlich der große Außenseiter.
Ich denke, dass sowohl Neuseeland als auch Singapur England in dieser Aufstellung gefährden können, weil wenn ich mir anschaue, was ein Rob Cross in letzter Zeit macht, da ist viel Unkonstantes dabei, was der gegen Stefan Stoike gespielt hat. Dave Chisnell auch nicht konstant. Ich traue sowohl den Neuseeländern zu, als auch zumindest Paul Lim, ein Einzel gegen England zu gewinnen und dann im Doppel ist alles möglich. Also ich sehe England noch nicht sicher im Viertelfinale.
Also ich glaube schon, dass Rob Cross sich viel besser vorbereiten wird als auf das Turnier am Freitag. Also ich glaube, dass Cross schon deutlich besser gehen wird und Dave Chisel, der kann auch Best of Seven auch locker gegen Paul Lim gewinnen. Also ich glaube schon, dass England sich da spätestens im Doppel dann noch durchsetzen wird.
Tja, also wenn ich das so bei euch rauslese, kann man die Setzliste im Prinzip vergessen. Die Gesetzten sind alle viel zu schwach diesmal.
am Ende wird wahrscheinlich Hongkong gewinnen, wir wissen es doch alle.
oder Thailand.
Vielleicht.
Mit Thanawat Gawinunta.
Wie heißen nochmal, Christian, wie heißen nochmal die Spieler von Thailand?
Thailand, mit Thanawat Gawinuntawong und Attapul Oipakari. Die werden natürlich gegen Wales keine Chance haben, oder Marvin?
Nee. Was ist denn mit Ratajski und Titas Kanik für Polen? Also das finde ich auch nicht schlecht, die beiden, muss ich sagen.
Ja, aber ich glaube, Nordirland ist, weil, wie Sven schon gesagt hat, Dolan ist wieder besser und Gurney ist gut. Im Doppel, ne? Also Doppel hat seine eigenen Gesetze. Wir haben schon so viel gesehen beim World Cup. Da kann alles mal schnell passieren. Best of Nine, das ist nicht zu lange. Also wer hätte gedacht, dass Singapur Peter Wright und Gary Anderson schlägt? Also die erste Runde, denke ich, hat noch einiges an Potenzial für Überraschungen und sobald es dann in die Einzel geht, werden dann auch die stärkeren Spieler wieder gewinnen, aber also ich freue mich auf den World Cup, weil da sind immer Überraschungen dabei und man sieht andere Spiele, die man sonst nicht sieht.
Was ist denn eigentlich mit den Schweizern? Alex Wehmann und Andy Bless treffen auf China in der ersten Runde. Kevin und die Chinesen haben sogar eine Frau hergeschickt.
Genau, die beiden Länder haben, glaube ich, gemeinsam, dass sie beide entsprechende Qualifikationsturniere veranstaltet haben, um ihre Teilnehmer zu ermitteln. Wie heißt die? Momo Su ist für China mit dabei, als zweite Dame nach Anastasia Dobromyslova 2010, wenn mich nicht alles täuscht. ja, die Schweiz mit Andy Bless und Alex Fehlmann. Zwei Spieler, die beide bislang wenig Bühnenerfahrung haben, wenn mich nicht alles täuscht. Es fällt mir extrem schwer, da eine Prognose zu leisten. Ich könnte jetzt so vom Papier her sagen, China könnten sie schaffen und alles Weitere, das muss man dann sehen. Für die Schweizer ist natürlich sehr schade, dass mit Thomas Junghans, ein Spieler, der bei der BDO lange für die Schweiz gespielt hat, dass der jetzt aufgrund dessen, dass er keine Schweizer Staatsbürgerschaft hat, halt jetzt bei der PDC für Deutschland spielt, weil ein Thomas Junghans für die Schweiz hätte ihnen nochmal qualitativ, glaube ich, ein bisschen mehr gegeben, aber vielleicht spielen sich ja die beiden auch ins Rampenlicht. Also wer weiß das schon? Bless weiß ich jetzt nicht, der spielt seit Jahren auf der European Tour, ohne jetzt groß Resultate zu erzielen. Von Alex Fehlmann habe ich persönlich noch nichts gehört. Es mögen mir die Schweizer Dartexperten an dieser Stelle einfach mal verzeihen.
Also es wird auf jeden Fall spannend und zum Abschluss würde ich dann ganz gerne von jedem von euch einen Tipp haben wollen. Marvin, wer gewinnt den World Cup?
Ja, ich bin dieses Jahr mal so und sage, dass es nicht die Niederlande ist, sondern Schottland. Peter Wright, Gary Anderson, mein Tipp.
Sven?
Ich bleibe natürlich bei Hongkong.
Gut, das kann ja funktionieren. Zwei Spieler dabei, Ting Chi, Reuten Lam und Ho Yin Chek, um mal wieder ein paar tolle Namen zu nennen. Kevin, was ist dein Tipp?
Niederlande.
Die Niederlande und Polen als Geheimfavorit.
Und was tippst du denn?
Ich hätte mich tatsächlich dir angeschlossen und bin auch mit den Schotten ganz konform, aber Peter Wright und Gary Anderson spielen natürlich selten wirklich brillant zusammen. Ja, wir werden auf jeden Fall drüber reden in unserer nächsten Sendung, spätestens dann. Bisher haben ja nur Holland oder England den World Cup gewonnen, also vielleicht ist ja da mal Zeit für ein bisschen Abwechslung. Und
ich meine, den Finalteilnehmern winkt ja, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, winkt ja ein Platz beim Grand Slam of Darts. Also es geht schon auch um ein bisschen was. Also auch wenn jetzt der World Cup an sich irgendwie ganz schönes Turnierformat ist, aber man sich für die meisten Resultate halt wenig kaufen kann, was man an dem Viertelfinale von Hopp und Schindler im letzten Jahr sieht, wo Hopp ja danach irgendwie nicht die Trendwende dadurch irgendwie herbeiführen konnte.
Ja, also ganz unwichtig ist das Turnier dann auch nicht. Bevor wir jetzt die Sendung beschließen, können wir noch kurz über den anderen Verband, wie man vielleicht jetzt sagen könnte, über die BDO reden. Die leidet im Moment so ein bisschen unter, ja, ich will nicht sagen verschwinde Angst, aber zumindest unter leicht sinkender Wertigkeit, wenn man mal das mal so formuliert. Marvin, es sind drei große Major-Events, die die BDO hat, die WM, das World Masters und jetzt dann quasi parallel zum Turnier, zum World Cup in Frankfurt, die BDO World Trophy, eins der wichtigsten Events, und während bei der PDC die Preisgelder eigentlich jedes Jahr steigen, scheinen sie bei der BDO im Moment jedes Jahr zu fallen.
Ja, die BDO hat halt das große Problem, irgendwie Sponsoren oder sonstiges irgendwie zu bekommen, denn auch das Turnier wird in Deutschland zum Beispiel wieder nur über den YouTube-Kanal zu verfolgen sein. Man hat irgendeinen zweitklassigen britischen Sender gefunden, der sich das noch antut, das zu übertragen. Ja, der sportliche Wert ist halt das wichtigste Turnier des Jahres. Mit Michael Unterbuchner wird auch ein Deutscher wieder dabei sein. Zum ersten Mal überhaupt ein Deutscher bei diesem Turnier am Start. Trifft seine erste Runde auf Dean Reynolds, der an 15 gesetzt ist. Sicherlich eine machbare Aufgabe, denn Reynolds hat eher abgebaut. Vor Jahren dachte ich noch, okay, der hat die Development Tour dominiert und hat aber sich dann entschieden, nicht zur PDC zu wechseln. Ist bei der BDO geblieben und da ist er jetzt so ein bisschen versäuert, meiner Meinung nach. Und ja, Mark McGeaney könnte in der zweiten Runde warten, der an zwei gesetzte. Das wird natürlich dann sehr schwierig.
Ist da nicht noch eine Rechnung offen?
Ja, von der WM zum Beispiel. Ja. Und McGeaney hat dann wiederum noch eine Rechnung offen gegen Glenn Durrant, den Dominator der BDO. Natürlich auch hier wieder Top-Favorit. Natürlich haben wir auch wieder ein Damenturnier. Und ja, es findet vom Mittwoch bis Sonntag, warum auch immer man das jetzt so in die Länge zieht, statt. Dieses Mal in Lancashire, da wechselt man auch jedes Jahr den Austragungsort. Also, naja, also wenn man sehen will, kann man sich auf dem YouTube-Kanal der BDO anschauen. Wir werden zwar auch berichten, aber natürlich hat der World Cup in den nächsten Tagen da Vorrang.
Absolut. Also wir werden aber auch den Sieger der BDO World Trophy dann mit Sicherheit hier erwähnen. Das war wieder eine vollgepackte Sendung Double Trouble mit der Premier League, der European Tour, dem deutschen Dartsport, dem World Cup und was weiß ich, über was wir alles noch gesprochen haben, über Rekorde auf Schalke. Es war interessant, ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank an Kevin Barth und Marvin Vandenboom von Daten.de. Vielen Dank an Sven Scharf.
Er wird nicht in Frankfurt sein, das müssen
der wir nicht in dieser Frankfurt Stelle noch sein wird. Aber ab sofort frage ich jedes Mal nach, egal wer irgendwo dabei ist, ihr müsst alle sagen, wo ihr seid und wo ihr nicht seid. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bewertet uns auf iTunes, schaltet fleißig ein auf meinsportradio.de, folgt Kevin, Sven und Marvin auf Twitter, vor allem lest fleißig auf daten.de die Berichte dann auch vom World Cup in Frankfurt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein auf Double Trouble.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.